Einen recht schönen guten Abend. Ich begrüße Sie, euch, zu den ersten Krimitagen Berlin. Nun zum dritten Abend schon mit dem Gastland Island. Bars sind ja heute somit die einzigen noch, muss man auch sagen, öffentlichen Orte, an denen man jenen Lastern frönen kann, denen auch die meisten Kommissare und Ermittler in der Kriminalliteratur erlegen sind, dem Alkohol- und Tabakkonsum. Womit wir beim Thema wären, bei der Kripo Reykjavik und dem Buch von Ivar Örn Josefsson, Dunkle Seelen. Wir haben ja immer ein Paar, das heißt ja das Motto der Krimitage Berlin, große Krimiautoren treffen auf große Schauspieler. Heute sind das, wie gesagt, Ivar Örn Josefsson und der Schauspieler Oliver Stern. Dunkle Seelen ist nicht der erste Roman von Ivar Örn. Er hat schon mehrere geschrieben, aber es ist der erste ins Deutsche übersetzte. Und wir werden den Abend so gestalten, dass der Autor kurz in den Roman auf Isländisch hineinliest, Oliver Stern dann übernimmt und im Anschluss können wir eine kurze Pause machen und dann würde ich noch ein Gespräch mit dem Autor führen und Sie können dann Fragen stellen. Ivar Örn Josefsson.
Schönen guten Abend. Ich weiß zwar nicht, warum ich auf Isländisch lesen soll. Sind hier viele, die Isländisch verstehen? Naja, dieses kleine Stück hier, hier geht es um eine Zeit des Tages, die einer der Hauptcharaktere nicht besonders liebt, nämlich früh morgen, und er hat Kater und er muss aufstehen. Trotzdem und arbeiten. Fótaferðin var hreint helvíti. Hnífur stóð í vinstri augnkroknum og virtist ná skáhalt aftur í hvirfil og einhver hafði troðið svo út á honum hauskúpuna að hnakkin var það bil að hrökkva af henni. Djöfulsins rauðvín. Helvítis reykingar. Anskotars fífl. Miklu fleiri hugsanir náðu nú ekki að láta á sér kræla á því frumstigi meðvitundar sem bærðist með honum fyrstu mínúturnar eftir að útvarpsvekjarinn hóf sinn söng. Það leið dágóð stund áður en Árni hafði næga orku til að draga niður í hávaðanum og enn lengri áður en hann náði að safna kröftum til að draga sjálfan sig upp úr láðréttri stöðu. Átti hann að hringja og segist vera veikur? Hann sat á rúmstokknum með brothætt höfuðið í höndum sér og fæturna á ísköldu gólfinu. Freistingin var mikil. Fara fram frá sér magnil, drekka lítra vatni, hringja, leggja sig aftur. Hann gerði tilraun til að standa á fætur en sortnaði fyrir augum og hlammaðist aftur niður á rúmstokkinn. Áreynslan virtist að hafa fært hjartað upp í höfuð hans líka, mitt á milli gagnaugnanna og sláttur þess var ótrúlega öflugur með það litla lífsmark sem hann fann með sjálfum sér öðru leiti. Anskotin hirðan Adda bróður, hugsaði hann. Og Elisabetu, og djópið, og mig, anskotans fífl. Af hverju var ég að þessu? Atburði næturinnar rifiðu smám saman upp fyrir honum í óreglulegri og sundurlausri röð brotakendra minninga og andliti var að byrja að taka á sig grettu þegar hann sá að sér og slakaði. Síðustu hugsanarnas fyrir svefnin sóttu nú að honum að nýju þar sem hann sat hokinn og stynjandi á rúmstokknum 3.5 tíma síðar og hann tók þá staðföstu ákvörðun og láta það aldrei koma fyrir sig aftur að klikka á því að drekka nóg vatn áður en hann fara að sofa eftir fyllirí. Að lokum tókst honum að ljúga sig á lappir og standa í það nokkurnum hér svima laust, vatn, sturta, magnil, meira vatn, kaffi, korflex. Aha. Og þegar hann mætti vinnuna, aðeins kortir og seint, var byrjað að rofa örlítið meira til í haustum á honum en upp á svörtum vetrarhimninum. Hann var hins vegar ekki viss um að næða halda í við daginn hvað birtustíði varðaði þegar á leið þótt hvergi sæi til himins fyrir dumbungi. Und jetzt lasse ich, glaube ich, meinen großen Bruder Oliver an. Ihr seht, wir sind so im Partnerlook, Oliver und ich. So dass ihr auch verstehen könnt, was da vorgeht. Dankeschön. Danke.
Dunkelheit. Während sich draußen die helle Nacht des Sommers ausbreitete, herrschte drinnen pechschwarze Dunkelheit. Genauso schwarz wie die Dunkelheit im Keller des Neubaus, in dem ihre Brüder sie vor gut 30 Jahren eingesperrt hatten, als sie 5 war. Sie lehnte sich an die Tür und suchte die Wand rechts und links davon mit den Händen nach einem Lichtschalter ab, fand aber keinen. Als sie die Tür wieder öffnen wollte, konnte sie die Klinke nicht finden und tastete in ihrer momentanen Verwirrung die Tür von oben nach unten ab, bis ihr klar wurde, dass die kleinen erhöhten Stellen, über die ihre Finger immer wieder glitten, die Scharniere waren, woraufhin sie zur anderen Seite wechselte. Als das Licht durch die Türöffnung fiel, atmete sie erleichtert auf. Wie dumm, sich so aufzuführen, dachte sie und schüttelte ihr Unbehagen ab. Birgitta sah sich die Tür genauer an und versuchte herauszufinden, warum sie immer wieder zufiel, entdeckte aber nichts, was es erklären konnte, keinen Türstopper oder sonst irgendeinen Mechanismus. Als sie die Tür losließ, begann diese sich sofort wieder zu schließen. Irgendwas musste verkehrt sein. Eine Neigung im Fußboden oder eine Spannung in den Scharnieren. Die Tür fiel leise ins Schloss, während sie die zusammengefaltete Tageszeitung vom Tisch nahm, der an der Wand stand. Sie faltete sie noch einmal, öffnete die Tür sperrangelweit und steckte die Zeitung unter die Türkante und ließ los. Die Tür rührte sich nicht und Birgitta ging direkt zurück ins Zimmer. Im Licht, das durch die Tür strömte, konnte sie einen Schreibtisch und einen Computer erkennen. Vergeblich suchte sie nach einem Lichtschalter an den Wänden. Auch draußen an den Wänden fand sie keinen. Merkwürdig. Doch es war nichts zu machen. Birgitta ging zum Schreibtisch, setzte sich und suchte auch hier vergeblich nach einer Lampe, bevor sie den Computer einschaltete. Als der Computer piepte, fuhr sie zusammen. Mein Gott, sie spürte, wie ihr Herz klopfte und ihr heiß wurde. Nur gut, dass man sowas nicht jeden Tag macht, dachte sie. Wie besessen arbeitete der Computer daran, die Programme hochzufahren und die Icons auf dem Bildschirm darzustellen, was ihm offenbar große Mühe bereitete. Birgitta fand, dass es unendlich lange dauerte. Sie versuchte, sich zu entspannen. Die Sache hatte schließlich keine Eile. Wenn nichts dazwischen kam, hatte sie auf jeden Fall 2 Stunden, wahrscheinlich sogar 3 oder 4. Trotzdem war es besser, zur Sicherheit von nur 2 Stunden auszugehen. Das würde ja auch reichen. Doch richtig beruhigt war sie nicht. Sie wischte sich mit den Fingern den Schweiß von der Stirn und trocknete sie dann am Stuhl ab. Ihre Knie wippten auf und ab, dass die harten Schuhsohlen in schnellem, unregelmäßigem Takt abwechselnd auf dem Parkett aufschlugen, bis ihr plötzlich die im Kellergeschoss liegende Wohnung einfiel und sie sofort damit aufhörte. Stattdessen nagte sie nun an der Unterlippe. Wollte denn die Kiste nie fertig werden? Was war denn das bloß für ein alter Kasten? Ihre Augen hatten angefangen, sich an das schwache Licht zu gewöhnen, und sie schaute sich um. Die schweren Vorhänge waren fast ganz zugezogen. Dahinter war am Fenster ein dunkles Rollo zu erkennen, das vollständig heruntergelassen war und die sonnige Sommernacht draußen vorließ. Kaum ein Schimmer drang herein, genau wie bei allen anderen Fenstern. Birgitta erwog, die Vorhänge zurückzuziehen, um mehr Licht zu haben, ließ es dann aber bleiben. Sich wie eine Schaufensterdekoration zu präsentieren, war nicht ratsam. Es könnte ja jederzeit jemand vorbeikommen und durchs Fenster sehen, sogar jemand, der den verdammten Mistkerl kannte. Sie schüttelte den Kopf, wischte ihre feuchtkalten Hände an den Hosenbeinen ab und wandte sich dem Computer zu, der endlich einsatzbereit zu sein schien. Birgitta lächelte siegessicher. Das würde ein ungleicher Kampf werden. Als ihre Finger über die Tasten flogen, verschwand alle Nervosität im Handumdrehen. Sie war völlig konzentriert. Ihre Augen klebten am Bildschirm und sie begann unbewusst, leise und falsch vor sich hin zu pfeifen, wie sie es immer tat, wenn sie in eine spannende Aufgabe vertieft war. Die wenigen Schutzvorrichtungen, die installiert waren, fielen eine nach der anderen. Das, was sie suchte, war leicht zu finden. Und das, was sie vorhatte, schnell getan, denn sie war gut vorbereitet. Alles in allem war es fast zu einfach. Wenn sie in diesem Tempo weitermachte, würde sie es in einer halben Stunde schaffen. Doch die Anspannung blieb und sie fuhr fort zu pfeifen. Bisher unterschätzte er sie noch, der verdammte Idiot, aber nicht mehr lange. Denn obwohl sie sorgfältig darauf achtete, keine Spuren zu hinterlassen, dumm war er nicht. Er würde ganz genau wissen, wer dahinter steckte, wenn es soweit war. Und das sollte er auch. Dann würde er vielleicht einsehen, dass er Menschen so nicht behandeln durfte. Vor allem sie nicht. Birgitta beendete das, was sie vorgehabt hatte, ohne Schwierigkeiten und sah auf die Uhr. Es war noch reichlich Zeit. Am besten packte sie die Gelegenheit beim Schopf und ging gleich noch seine E-Mails durch, um zu sehen, womit er beschäftigt war in diesen Tagen. Einige der E-Mails erweckten ihre besondere Aufmerksamkeit. Ihre weißen Zahnreihen schimmerten im Schein des Bildschirms, während sie ein mattes Lächeln auf ihre Lippen stahl. Einen Augenblick lang war sie drauf und dran, sie sofort an Leute weiterzuschicken, die brennend an ihrem Inhalt interessiert wären. Doch sie widerstand der Versuchung und kopierte sie stattdessen auf eine Diskette. Dann machte sie den Computer aus, richtete alles wieder ordentlich her, zog die Tageszeitung unter der Tür hervor und ging nach draußen in die helle Nacht, wo die Stare verrückt spielten, entweder aus Lust oder aus Frust. Doch Birgitta bemerkte es gar nicht. Sie hatte an genug anderes zu denken. Die E-Mails waren eine unerwartete Zugabe und sie war fest entschlossen, so viel wie möglich aus ihnen herauszuholen. Man musste kein Spezialist sein, um zu wissen, worum es darin ging und welche Konsequenzen es nach sich zog, wenn sie in die falschen oder in die richtigen Hände gelangen würden. Es sprach allerdings auch einiges dafür, sie für sich zu behalten. Vorläufig zumindest. Es eilte ja nicht. Okay, sagte sie, als sie sich ins Auto setzte. Fahr los. Wohin? Fragte der Fahrer und startete den Motor. Na zurück, du Idiot, wohin sonst? Aber dann änderte sie ihre Meinung. Die nächste Straße links, sagte sie bestimmt. Der Fahrer folgte der Anordnung widerspruchslos. Birgitta war auf den Geschmack gekommen. Sie hatte Zeit genug, auch bei dem anderen Mistkerl auf einen Sprung vorbeizuschauen. Montag. Der Jeep war groß und schwarz und der kräftig gewachste Lack glänzte in der hellen Sonne des Spätvormittags. Er nahm fast die ganze Straße ein und hob sich auf jede Weise von den alten, freundlichen, mit Kalksand verputzten Häusern und den hohen Bäumen ab, die beidseits in voller Blüte standen. Der Lack, die nagelneuen 38-Zoll-Reifen und die blitzenden Chromfelgen zeigten deutlich, dass das Monstrum nie über die Stadtgrenze hinausgekommen, nie mit Geröll in Berührung gekommen war, geschweige denn ernsthaft unwegsame Straßen kennengelernt hatte. Die Kratzer dagegen waren tief, gingen durch den schwarzen Lack hindurch, auch durch den gelben Untergrund, tief in das nackte, stahlgraue Metall hinein. Ziemlich breit waren sie auch. Wer immer dafür verantwortlich war, hatte sich Zeit genommen und die Tat mit Sorgfalt ausgeführt. War viele Male in jeden Buchstaben gegangen, um ganz sicher zu gehen, dass die Botschaft auch gut lesbar war. Sie war gut lesbar. Auf der Kühlerhaube und auf den beiden vorderen Kotflügeln stand Leasing. Der Besitzer ähnelte dem neuen Auto. Vom Scheitel bis zur Sohle. Das Haar dunkel, fast schwarz, nach hinten gekämmt und glänzend vor Gel oder irgendeinem ähnlichen Zeug. Ein matter Glanz auf dem pechschwarzen Armani-Anzug und glänzend schwarze Lederschuhe, die ebenfalls nie über den Asphalt hinausgekommen waren. Genau genommen kaum einmal weit über Marmor und Parkett. Ein silbergraues Seidenhemd und eine schwarze Krawatte aus dem gleichen Stoff, wobei jedes der beiden Kleidungsstücke für sich mehr gekostet hatte als Aurnis Anzug samt Hemd, unterstrichen den Hochmut, der in den stahlgrauen Augen zu sehen war. Er wetterte über die Disziplinlosigkeit der Jugend, ihre Saufereien und ihren Rauschgiftkonsum, über unfähige Eltern und ein untaugliches Schulsystem und bejammerte ausgiebig die Kosten, die der Vandalismus verursachte. Aurny hatte kein Mitleid mit ihm. Wenn er sich so einen Jeep leisten konnte, dann konnte er es sich auch leisten, ihn lackieren zu lassen. Und wenn der Vandale die Wahrheit geschrieben hatte, so gehörte ihm der Jeep ja gar nicht. Außerdem würde die Versicherung den größten Teil davon bezahlen, wem auch immer er gehörte. Ich glaube nicht, dass es Jugendliche waren, sagte Aoni. Warum nicht? Der Jeep-Besitzer oder Leasingnehmer, Steinar Isfeld Arnason, seines Zeichens auch Direktor, verschränkte die Arme, sodass silberne Manschettenknöpfe und eine stahlbeschlagene Rolex-Uhr aus den schwarzen Ärmeln hervorsahen. Nur so. Das ist nicht auf die Schnelle gemacht worden. Da steckt sehr viel Arbeit dahinter, scheint mir. Und? Der Direktor sah Aurni scharf an. Er wollte Dominanz ausstrahlen, was Aurni gar nicht wahrnahm, weil er zu beschäftigt damit war, die Buchstaben einen nach dem anderen mit den Fingern nachzuzeichnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Jugendlicher 10, 15 Minuten lang damit beschäftigt hat, das in aller Ruhe einzuritzen, in hellichter Nacht. Das ist doch einfach viel zu... Er fand das entsprechende Wort nicht und begann von Neuem. Wenn es nur ein großer Kratzer an der Seite gewesen wäre oder aufgesprüht worden wäre, dann vielleicht. Oder wenn es auf die Schnelle in den Lack gekratzt worden wäre. Aber nicht so. Das hier deutet eher darauf hin... Er verstummte, trat zwei Schritte zurück und betrachtete den Jeep. Deutet ihr worauf hin? Fragte der Direktor ärgerlich und ungeduldig. Dass derjenige, der es gemacht hat, nicht einfach irgendeinen Jeep ausgewählt hat. Danke. Steinar baute sich vor dem Jeep auf, wobei er die Arme noch immer vor der Brust verschränkt hielt. Was meinst du? Aurni tat, als sähe er ihn nicht, schob sich seitlich an ihm vorbei, strich über die Kühlerhaube, zog aber die Hand zurück, als ihm ein Metallsplitter in den Mittelfinger fuhr. Verdammt! Er steckte den Finger in den Mund und lutschte das Blut ab. Ich meine bloß, dass es kein Zufall ist, dass es nicht aus Jux und Tollerei oder im Suff gemacht worden ist. Auch keine allgemeine politische Demonstration eines Jeep-Hassers oder von jemand, der Leute mit Geld nicht ausstehen kann. Das ist persönlich gemeint. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Dies ist etwas Persönliches, das sich gegen den Besitzer eben dieses Jeeps richtet. Er wandte sich wieder Steinar zu und sah ihm direkt in die Augen. Und der bist du. Kannst du dir vorstellen, warum? Der Direktor starrte zurück. Was ist das für ein verdammtes Geschwätz? Zischte er durch zusammengebissene und strahlend weiße Zähne. Aurni blieb ruhig. So viel hatte er immerhin in diesem gut einem Jahr bei der Kripo gelernt. Sich niemals aufzuregen, es sei denn, es diente einem zuvor festgesetzten Zweck. Hast du eine Ahnung, wer das getan haben könnte? Nein! Fällt dir jemand ein, der dich nicht ausstehen kann, so dass er sich an deinem Jeep zu schaffen macht? Nein! Ein unzufriedener Angestellter vielleicht? Quatsch! Oder ein Nachbar? Steinar schüttelte den Kopf. Ein Verwandter? Die gleiche Reaktion. Hattest du in letzter Zeit Streit mit jemand? Nein. Hat dir jemand gedroht? Mir gedroht? Er kniff die Augen zusammen, aber gleichzeitig lösten sich die zusammengezogenen Mundwinkel etwas und die Arme fielen nach unten. Warum sollte mir jemand drohen? Er kam wirklich vom Mond. Vielleicht zu sehr, dachte Aurni, doch er verzog keine Miene. Ich weiß es nicht, sagte er, aber wie gesagt, hat dir jemand gedroht? Nein. Bist du früher schon mal in sowas verwickelt gewesen? Der Direktor zögerte einen Augenblick, bevor er es ebenso entschieden verneinte wie alles andere zuvor. Aurni nahm das Nein mit einem Nicken zur Kenntnis, notierte sich aber insgeheim das Zögern in seinem Hinterkopf. Passiert ist es in der Nacht auf Sonntag, richtig? Genau. Und du hast niemand gesehen, der um das Auto rumgeschlichen ist oder sowas? Nein. Deine Frau auch nicht? Nein. Was ist mit den Nachbarn? Haben die was gesehen? Steiner zuckte mit den Achseln und sah auf die Uhr. Auni tat, als würde er es nicht bemerken. Hast du sie gefragt? Nein, ich habe es für angebracht gehalten, das den Fachleuten zu überlassen. Der Direktor hatte begonnen zu zittern, entweder vor Aufregung oder vor Kälte, und die Ironie verlor sich im Zähneklappern. Obwohl der Tag einigermaßen hell war und versprach, gut zu werden, war es noch nicht richtig warm geworden. Und was man sonst auch immer über den Anzug sagen konnte, wärmen tat er auf jeden Fall nicht. Von Norden regte sich hin und wieder eine leichte Brise und neckte die Sonnenanbeter in Schwimmbädern und Gärten, wo sie ungeschützt waren. Das Thermometer in Aurinis Auto zeigte nun 9 Grad an. Stimmt das? Fragte Aurini und klopfte auf die Kühlerhaube. Ist das Auto geleast? Der Direktor zögerte von Neuem, diesmal etwas länger. Dann nickte er mit dem Kopf. Ja, sagte er, das stimmt. Aurini ließ nicht locker. Er wollte diesem Schnösel richtig auf den Zahn fühlen. Okay. Ist das Auto auf deinen Namen zugelassen oder ist es ein Firmenwagen? Ein Direktoren-Jeep, meinst du? Fragte der Direktor in einem Versuch, sarkastisch zu sein. Aurini nickte. Der Direktor schüttelte den Kopf. Er ist natürlich auf die Firma zugelassen. Was für eine Rolle spielt das? Keine wahrscheinlich, sagte Aurini. Wer weiß davon? Wovon? Dass der Jeep geleast und auf die Firma zugelassen ist. Steiner zuckte mit den Achseln. Ich weiß nicht, wer davon weiß. Ein paar mit Sicherheit, ist ja kein Geheimnis. Ich weiß nicht von vielen Firmen heutzutage, die ihre Autos kaufen. Er schritt auf und ab und aus seiner Stimme war deutlich die Ungeduld herauszuhören, wonach er eher Fragen zu stellen gewohnt war, als sie zu beantworten. Bist du mit deiner Fragerei bald am Ende? Fragte er und zog die Schultern hoch, wobei er die Hände tief in die Hosentaschen vergrub. Das konnte nicht gut für die Hose sein. Auni ignorierte Steiners Verfrorenheit. Er war neugierig geworden. Das war immerhin ein gutes Zeichen. Stand das Auto in der Nacht hier? Nein, in der Einfahrt, vor der Garage. Auni eilte dorthin und Steiner trottete mit genervter Miene hinterher. Wie war er geparkt? Fragte Auni und sah sich um. Gut mannshohe Lärchen erhoben sich dicht an dicht entlang der Einfahrt und versperrten die Sicht in den Garten des Nachbarhauses. Das Wohnhaus verhinderte allzu neugierige Blicke von rechts. Der Jeep? Ja. Hast du ihn rückwärts reingefahren oder stand er mit der Schnauze zur Garage? Zur Garage. Aurini nickte. Das hieß, dass die betreffende Person einen Umweg hatte nehmen müssen, was ausgezeichnet dazu passte, dass von keiner zufälligen Zerstörung auszugehen war. Außerdem war der Vandale für alle fast unsichtbar gewesen, außer vielleicht für irgendwelche Nachtschwärmer, die zu Fuß an der Einfahrt vorbeigingen. Er blickte zum Haus des Direktors hoch, 3 Stockwerke über einem Kellergeschoss. 2 Fenster auf jeder Etage gingen auf die Einfahrt hinaus. Bewohnst du das ganze Haus? Was zum Teufel hat das mit der Sache zu tun? Fragte Steiner und scharrte ärgerlich mit dem Fuß im weißen Kies. Die Hände hatte er noch immer geballt in den Hosentaschen stecken. Du machst dir deine Schuhe kaputt, sagte Auni. Ist es ein Ein-, Zwei- oder Dreifamilienhaus? Ein Vierfamilienhaus, brummte der Direktor leise und fuhr fort, seine Schuhe kaputt zu machen. Uns gehört aber nur das Erdgeschoss. Als wäre das etwas, wofür man sich schämen muss, dachte Auni. Vielleicht war das ja in seiner Welt so. Auni kannte sich da nicht aus. Und die Garage, natürlich, fügte Steiner hinzu, um vor Auni wieder besser dazustehen. Auni lachte in sich hinein, ließ sich aber nichts anmerken. Er lehnte sich ans Garagentor, zog die Zigarettenschachtel hervor und nahm sich eine Zigarette, die erste an diesem Tag. Es ging auf 11 Uhr zu, das war wahrscheinlich ein Rekord. Er nahm einen tiefen Zug und schloss halb die Augen. Die Giebelwand der Garage bot gut Schutz. Das schwarze Tor war von der Sonne, die zu dieser Stunde direkt darauf schien, heiß geworden. Steiner gab auf, folgte Aunis Beispiel und lehnte sich ebenfalls ans Tor, wies aber Aunis angebotene Zigarette zurück. Kannst du mir eine Liste der Personen zusammenstellen, die wissen, dass es nicht dein Auto ist, und all die markieren, von denen du annimmst, dass sie auch wissen, dass es nicht einmal auf deinen Namen, sondern auf die Firma zugelassen ist? Fragte Auni und gähnte die Sonne an. Steiner runzelte die Stirn. Jetzt? Möglichst bald, ja. Glaubst du, dass... Auni winkte ab. Das ist bloß ein Schuss ins Dunkel. Etwas, womit man anfangen kann. Du kannst auch noch eine weitere Liste anfertigen. Eine Liste aller Personen, von denen du glaubst, dass sie dich nicht ausstehen können. Der Direktor setzte wieder eine ärgerliche Miene auf. Ich habe dir doch gerade gesagt, dass ich von niemand weiß, der... Auni schnitt ihm das Wort ab. Und ich kenne niemand, der ausschließlich Freunde hat, sagte er und drückte die Zigarette an der Schuhsohle aus, bevor er die Kippe in den Taschenaschenbecher steckte, den er neuerdings immer bei sich trug. Ich spreche nicht von Feinden, erklärte er, nicht direkt. Aber irgendjemand hat bestimmt was gegen dich. Vielleicht einer, der dich beneidet oder jemand, den du kürzlich entlassen hast. Oder ein schlecht gelaunter Nachbar, der genervt davon ist, dass du den Jeep hier parkst oder der sauer ist, weil du nicht rechtzeitig die Betriebsausgaben des Gemeinschaftseigentums zahlst. Er steckte den Aschenbecher in die Tasche. Jemand, dem du Geld schuldest, jemand, dem du die Freundin ausgespannt hast, jemand, bei dem du dich in der Bank vorgedrängelt hast oder was auch immer. Es braucht ja nicht Großes passiert zu sein. Die Leute werden wegen allem Möglichen sauer. Er sah den Direktor an, der auf einmal sehr nachdenklich wirkte, sogar besorgt. Auni fluchte im Stillen. Er hätte die Reaktion des Mannes besser im Blick behalten sollen. Ein Schuss hatte offenbar das Ziel getroffen, aber er hatte keine Ahnung, welcher. »Was ist?« fragte er. »Nichts.« Der Direktor stieß sich von der Tür ab und entfernte unsichtbaren Staub von seinem Jackett. Auni überlegte. Steiner war ein gut aussehender Mann, wohl bekannt, auch gut gestellt, der Liebling der Medien, ein Senkrechtstarter in der Finanzwelt. »Ein Ehemann vielleicht, dem du Hörner aufgesetzt hast?« Der Direktor lachte leise und ordnete die schwarz-graue Krawatte, obwohl sie gut saß. »Ich bitte dich, ich bin frisch verheiratet.« Das stimmte. Arne hatte ihn erst neulich vorne auf einem Boulevardblatt mit seiner neuen Frau gesehen. »Verliebt in Italien!« Trotzdem, es konnte ja schon länger her sein. Doch Steinar Isfeld Arnorsson, Chef eines Medienkonzerns und diverser weiterer mehr oder weniger bekannter Firmen, schüttelte nur den Kopf und lächelte. Er hatte sich wieder im Griff. Auni hatte ihn nicht länger in der Zange und sie wussten es beide. »War's das?« »Das war's. Außer dir fällt noch was ein, was ich vergessen habe oder was du noch ergänzen möchtest.« Er streckte die Hand mit den Handflächen nach oben und warf dem Direktor einen Blick zu, von dem er hoffte, dass er sowohl bittend als auch vertrauenserweckend war. »Mehr weiß ich nicht«, sagte der Direktor und erwiderte den Blick. In seiner Stimme lag jetzt weder Ärger noch irgendeine Spur von Ungeduld. Er war auf diesem Gebiet viel gewandter als Auni und es fehlte nicht viel, dass Auni ihm geglaubt hätte. »Okay, du meldest dich bei mir, wenn dir noch was einfällt«, sagte er und streckte die Hand aus. »Mache ich. Und du auch«, sagte der Direktor. Der Händedruck war fest. Sie sahen einander in die Augen. Er war ein Fachmann, das war offensichtlich. Aufrichtigkeit lag in jedem seiner Gesichtszüge und Auni war endgültig davon überzeugt, dass er in diesem Moment log. Doch in welchem Punkt? Und warum? »Ah, noch was«, rief Auni, nachdem er schon halb beim Wagen war. Steiner blieb an der Haustür stehen und sah ihn fragend an. »Du musst noch auf die Dienststelle kommen und eine Aussage machen«, sagte er und genoss es, Steiners Gesicht zu sehen. »Was meinst du damit, eine Aussage machen? Habe ich das nicht gerade getan?« »Nein, nein, das war bloß ein inoffizielles Gespräch.« »Ein inoffizielles...« Auni schnitt ihm das Wort ab. »Du musst noch auf die Dienststelle kommen und eine offizielle Aussage machen. Dann gehen wir das alles nochmal durch, Schritt für Schritt. Das Ganze muss noch zu Papier gebracht werden und du musst es unterschreiben. Du wirst an einem der nächsten Tage zur Vernehmung geladen. Auronie lächelte, die Höflichkeit in Person. Wir sehen uns. Dann machte er, dass er davonkam. Nichts Unzivilisierteres, als mitten auf der Straße eine Auseinandersetzung führen zu müssen. Oskar ließ die Gardine los, die vor dem Küchenfenster seiner Wohnung im zweiten Stock zurückschwang. Nachdem sich der Mann von Steiner verabschiedet hatte, er dachte darüber nach, wer das wohl gewesen sein könnte. Dem Anschein nach wahrscheinlich irgend so ein Bürohengst von der Versicherung. Oder der, der den Jeep lackieren wollte. Er grinste im Stillen. Leasing. Verdammt gut. Eine verdammt gute Idee. Oskar trank den Kaffee aus, stellte den Becher ins Abwaschbecken und machte sich zur Arbeit fertig. Als er ins Erdgeschoss kam, zögerte er einen Augenblick. Sollte er vielleicht bei Steiner anklopfen und ihm erzählen, was er in der Nacht gesehen hatte? War das nicht seine Pflicht als Nachbar? Als Bürger? Er schüttelte den Kopf und ging nach draußen. Steiner Isfeld Arnason war über solche Pflichten dermaßen erhaben, dass seine Nachbarn und Mitbürger ihm ebenfalls nichts schuldeten. Außerdem könnte es ihn selbst in verfluchte Schwierigkeiten bringen. Man könnte sich fragen, womit er beschäftigt gewesen war in dieser Nacht, sich sogar danach erkundigen. Und das wollte Oskar nun wirklich nicht. Auroni war fertig mit seinem Eis. Er hatte die Anzeigen gecheckt und dachte, dass es weniger bringen würde, am Montag um diese Tageszeit bei Steiners Nachbarn anzuklopfen. So war auf der Aufgabenliste nur eins übrig. Er blätterte die Mappe durch und beschloss dann, zuerst mit der Freundin zu sprechen, die sich mit Birgitta an der Bar unterhalten hatte, kurz bevor sie verschwunden war, und anschließend mit dem Garderobenpersonal und den Türstehern in der Disco Broadway. Er schickte Stefan eine E-Mail, um ihm das mitzuteilen, und rief die Freundin an, während er im Auto Let It Bleed von den Stones in den CD-Player einlegte. Die Frau befand sich in Mosfelsberg auf ihrer Arbeitsstelle und Auroni gelang es, die CD zu Ende zu hören, denn er verfuhr sich dreimal, ehe er schließlich zur Reha-Klinik Reykjalundur hinaufrollte. Das letzte Stückchen Weg schlängelte sich durch eine Hügellandschaft, die an ein Waldgebiet grenzte, und als er aus dem Auto stieg und sich umsah, war er nicht ganz sicher, an welchem Ende der Welt er sich eben eigentlich gerade befand. Der Duft von frisch gemähtem Gras erfüllte seine Sinne. Ein paar Jungs spielten gerade Fußball auf einer Grünfläche vor dem Klinikgebäude, das zur Hälfte ein Krankenhaus, zur anderen Hälfte Fabrik zu sein schien. Auf der einen Seite des Rasens waren niedrige kleine Häuser im dänischen Stil aufgereiht, auf der anderen Seite standen vereinzelte Wohngebäude verschiedener Größe und Baumart. Überall wuchsen hohe Bäume. Ein merkwürdiger Platz, dachte er und steckte seine Sonnenbrille in die Brusttasche. Die Freundin hieß Auster und war Physiotherapeutin. Auroni fragte am Informationsschalter nach ihr, wo man ihn bat zu warten. Sie würde in ein paar Minuten kommen. Er nutzte die Zeit, um sich am Kaffeeautomaten zu bedienen, um zusammen mit einem sehr dicken Mann im Rollstuhl, dem beide Beine amputiert worden waren, eine Zigarette zu rauchen. Auroni hatte Mühe, die Augen von den Stümpfen abzuwenden, die unter einer weißen Wolldecke hervorlugten. »Man musste sie absägen«, brummte der Dicke und schlug sich auf die Oberschenkel. »Eben, unterhalb der Knie, vor 3 Monaten.« Er hob die Wolldecke an. »Möchtest du mal sehen?« Auroni beeilte sich, den Kopf zu schütteln und bekam einen Hustenanfall. Der Dicke lachte auf, begann aber schnell mit Auroni um die Wette zu husten und siegte überlegen. »Und dann bist du also zur Reha hier«, sagte Auroni verlegen, als der Anfall vorbei war.
»So heißt es, ja.
Als er nickte, bewegte sich sein Doppelkinn auf und ab wie ein Akkordeon. »Warum?« »Warum ich hier zur Reha bin?«, fragte der Mann verblüfft. »Was? Nein, warum musste man dir die Beine abnehmen?« Der Mann hielt ihm die Zigarette unter die Nase, rieb sich den Bauch und begann von Neuem zu lachen und zu husten. »Da bist du. Das war ja nicht anders zu erwarten.« Aoni wandte sich um und sah, wie sich eine junge Frau seines Alters oder vielleicht ein klein wenig jünger mit schnellen Schritten näherte. Sie trug einen weißen Kittel und eine weiße Hose, die die kaffeebraune Haut betonten. Das rabenschwarze Haar war zu unzähligen Zöpfchen geflochten, die ihren Kopf und ihre Schultern umspielten. Der Beinamputierte setzte sein schönstes Lächeln auf, zog an seiner Zigarette und holte die Packung unter der Decke hervor. »Möchtest du eine, meine Liebe?« »Ach, Kleiner, hör auf damit und sieh zu, dass du reinkommst.« »Unur hat überall nach dir gesucht. Du solltest schon vor 10 Minuten bei ihr zu den Gehübungen erscheinen.« Der Mann brummte etwas von Sinnlosigkeit und Unlust, schob die Zigarette in den Mundwinkel und bewegte sich fort. Er tat sich schwer damit, während er stoßweise langsam vorwärts fuhr, schwankte der Rollstuhl zu beiden Seiten. Die Frau schüttelte nur resigniert den Kopf. »Unglaublich. Weißt du, die Menschen sind einfach dumm.« Irgendwie kam es Aoni vor, als sei er von dieser Erklärung nicht ausgenommen, und beschämt drückte er seine Zigarette aus. »Ich versuche gerade, das Rauchen einzuschränken«, sagte er kleinlaut, während er darüber nachdachte, warum er sich gezwungen fühlte, sich vor einer wildfremden Person zu rechtfertigen. »Wahrscheinlich eine Folge einer endlosen und maßlosen Indoktrination von Gewissensbissen von Seiten der militanten Nichtraucher«, dachte er mit der unfehlbaren Logik von jemandem, der sich schämt. »Also gut, was möchtest du wissen?«, fragte sie. »Ich? Warte, entschuldige bitte. Du bist Aoni, nicht wahr?« »Ja, genau. Guten Tag, ich bin Auster.« Sie lachte, sodass blendend weiße und bis auf eine Zahnlücke perfekte Zähne zum Vorschein kamen, während er vergeblich versuchte, sich zu geben, als wäre nichts. »Jons dort hier«, fügte sie hinzu und streckte die Hand aus. »Was hast du erwartet?« Er gab ihr die Hand, murmelte irgendwelche bedeutungslosen Worte der Entschuldigung und wartete verzweifelt darauf, dass sein Rotwerden wieder zurückging. Es war noch ein langer Weg, das Minenspiel so vollkommen zu beherrschen wie Stefan. »Das ist kein Problem«, sagte sie. »Du bist nicht der Erste.« »Und ich werde vermutlich nicht der Letzte sein«, berappelte sich Aoni. Er versuchte zu lächeln, was ihm auch einigermaßen gelang. »Muss auf die Dauer trotzdem ärgerlich sein, oder?« »Ach, man gewöhnt sich daran. Wenn das das Schlimmste wäre.« Sie zuckte mit den Achseln und erwiderte das Lächeln. »Aber du bist bestimmt nicht gekommen, um mit mir über Rassismus zu sprechen, oder?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich... bloß um meine Hand festzuhalten vielleicht?« Sie lächelte noch breiter. Aoni zog die rechte Hand zurück und vergrub beide Hände in den Hosentaschen. Wieder schoss ihm das Blut in den Kopf, diesmal mit doppelter Stärke. Verdammter Mist! Er wollte nach Hause, unter die Bettdecke und das Bett, jedenfalls weg. Stattdessen räusperte er sich. »Du heißt Jordis.«
»Jordis.«
»Jordis?« »Ja.« Ja. »Du heißt Jordis, wie deine Oma, nicht wahr?« Das Mädchen nickte schüchtern und wagte kaum, diesem riesigen Mann, der sich über sie beugte, ins Gesicht zu sehen. Aus irgendwelchen Gründen bewirkte die gütige Stimme, das freundliche Lächeln und die komische Mütze nur, dass sie noch ängstlicher wurde, und sie beschloss, stattdessen nur die Frau anzusehen, die neben ihr auf dem Sofa saß. Kathrin lächelte ihr ermutigend zu. »Weißt du, wo deine Mama sein könnte?«, fragte sie. Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Gar keine Idee?« Keine Antwort. »Hat sie dir nichts erzählt, bevor ihr zu eurem Papa gefahren seid? Nichts von einer Reise oder einer Arbeit oder...« »Nein«, sagte sie. Das erste Wort. Jetzt wurde es besser. Stefan entschied, es Katrin zu überlassen, sich um das Mädchen zu kümmern, setzte sich auf den Stuhl, der an der Seite stand, und machte sich so klein wie möglich, was in seinem Fall wirklich eine Herausforderung war. Hat sie davon gesprochen, was sie am Wochenende machen wollte? Bloß arbeiten vielleicht. Zu Hause, weil wir nicht zu Hause waren. Zögerlich blickte sie in Katrins grüne Augen. Sie arbeitet ganz abscheulich viel. Katrin kramte in ihrer Handtasche und holte eine Packung Kaugummi hervor. Sie nahm sich zwei Kaugummi heraus und bot der kleinen Hjördis eines an, die es gern annahm. Sie arbeitet immer, sagst du. Eigentlich schon. Es lag ein klagender Ton in der Stimme, aber mittendrin ging sie zur Verteidigung ihrer Mutter über. Zum Abendessen kommt sie aber immer nach Hause und kocht für uns und so. Oder fast immer. Immer, wenn sie kann. Sie bekam wieder eine finstere Miene. Und danach arbeitet sie eben weiter. Hier, zu Hause. Katrin griff nach ihrer Hand und streichelte ihr den Handrücken, während sie voller Mitgefühl und Vertrauen ansah. Stefan nickte in Gedanken. Katrin war gescheit. Das hatte er gleich am ersten Tag in der Abteilung vor 5 Jahren verstanden. Sie würde einmal Hauptkommissarin werden, davon ging er aus. Wahrscheinlich noch etwas mehr. Das war nur eine Frage der Zeit. Wenn sie weiterhin so eifrig an sich arbeiten würde, konnte er auf jeden Fall damit rechnen, Anweisungen von ihr zu empfangen, noch ehe er in Pension ging. Dieser Gedanke verursachte ihm allerdings keine Sorgen. Er konnte sich schlechtere Vorgesetzte vorstellen als sie. »Ich weiß, dass es schwer für dich ist, Hjördis«, sagte Katrin, »doch wenn wir deine Mama finden sollen, dann müssen wir so viel wie möglich wissen.« Das Mädchen hob die Augenbrauen zu einer Frage, aber Katrin sah wie zerstreut auf ihre Hände und erlaubte dem Augenblick des Vertrauens zu wachsen. »Wie alt bist du?« 12, stimmt's?« fragte sie dann und sah wieder in die Augen des Mädchens, das nickte. »Ich werde 13 im September.« »So, dass ihr, du und deine Mutter über Verschiedenes redet, was ihr gemeinsam habt.« »Ja schon, manchmal.« »Über Jungs?« Hjördis wurde ein bisschen rot. »Manchmal«, gab sie zu, so leise, dass man es kaum hören konnte. »Weißt du vielleicht, ob sie einen festen Freund hat oder jemand, den sie besonders gern hat?« fragte Katrin vorsichtig. »Hat sie darüber gesprochen?« »Nein, niemand.« Die Bestimmtheit in der Stimme überraschte Katrin, doch sie ließ sich nichts anmerken. »Weißt du, warum sie keinen Freund hat? Habt ihr darüber gesprochen?« »Männer sind Dummköpfe«, sagte das Mädchen, ohne zu zögern. »Liebe Hjördis, was sagst du da?« fing die Großmutter an und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Aber Katrin schnitt ihr das Wort ab. »Klar, das sind sie. Pass bloß gut auf, dass du das nicht vergisst. Aber deine Mama hat es vergessen, oder?« »Manchmal«, sagte das Mädchen. »Und doch wieder nicht. Sie hat keinen Freund. Nicht in dem Sinn. Bloß irgendwelche Kerle, die manchmal hierher kommen.« Sie sah ihre Oma an und lächelte verlegen. »Sie nennt sie ihre Schlafschwänze.« Stefan erlaubte sich ein wenig zu lächeln. Und Katrin lachte. Die Großmutter konnte nicht anders, als es ihr gleich zu tun. »Wie heißt du?« fragte plötzlich eine leise Stimme, die in der Tür des Fernsehzimmers auftauchte und direkt zu Stefan ging, der sich auf seinem Stuhl nach vorn beugte. »Ich heiße Stefan, und du?«
»Ja, wie heißt er denn?«
»Ja, wie heißt er denn? Ausgier?«
»Ausgier?«
»Ausgier?« »Und du? Ausgier?« Er betrachtete Stefan genau. »Bist du zu Besuch?« fragte er und sah daraufhin seine Oma an. »Gibt es Waffeln?« »Ich backe dir Waffeln, mein Geiri, nachher«, sagte seine Oma und lächelte. »Eine Menge Waffeln.« »Ich habe eine Playstation«, sagte der Kleine stolz. »Willst du mal sehen?« »Später vielleicht. Ich suche nach deiner Mama. Weißt du, wo sie ist?« fragte Stefan. »Sie ist auf der Arbeit.« »Und wo arbeitet sie?« »Einfach überall. Manchmal auch zu Hause. Ich habe Decken 4. Erwartungsvoll blickte er diesen freundlichen Riesen mit der komischen Mütze an, aber der Riese erwiderte seinen Blick nur mit verschmitztem Gesichtsausdruck. »Warum sagst du, dass sie auf Arbeit ist?«, fragte die kleine Hjördis. »Weil der kleine Computer nicht zu Hause ist.« »Der kleine Computer?«, fragte Katrin. »Er meint den Laptop«, erklärte seine Schwester etwas kecker geworden, seit der kleine Bruder im Wohnzimmer erschienen war. »Mama benutzt ihn immer, wenn sie in der Stadt arbeitet.« »Der Mann wollte ihn heute Morgen sehen, aber er war nicht hier«, sagte der Kleine. »Papa hat nachgesehen und dann hat der Mann auch nachgesehen. Er dachte bestimmt, dass Papa ein Lügner ist.« »Lügner«, berichtigte seine Schwester ihn. »Man kann auch Lügner sagen«, sagte aus Gern. »Man kann auch Lügner sagen«, sagte Ausgeher und tat sich wichtig. Seine Schwester bestand auf ihrer Meinung und sagte ihrem Bruder, dass er doch den Polizisten fragen soll, wenn er ihr nicht glaubt. Ausgeher starrte Stefan mit offenem Mund an. »Bist du Polizist?« Stefan nickte. »Bist du Detektiv?« Stefan lächelte. »Etwas in der Art.« »Weil du keine Uniform anhast«, erklärte Ausgeher und nickte wichtig mit dem blonden Kopf. »Kann man nicht auch Lügner sagen?« »Besser ist es, Lügner zu sagen«, sagte Stefan, »aber es ist auch nicht verboten, Lügner zu sagen.« Der Junge sah triumphierend seine Schwester an, die mit den Augen rollte und sich daraufhin anklagend auf Stefan richtete. Anschließend fragte sie, was sowohl er als auch Katrin fragen wollten. »Was für ein Mann?« »Weiß nicht«, sagte der Junge und zuckte mit den Achseln. »Wann ist er gekommen?«, fragte Katrin und blickte unauffällig zu Stefan. Er zeigte keine Reaktion. »Einfach so, heute Morgen. Du hast geschlafen«, sagte Ausgeher und sah schelmisch seine Schwester an. »Sie schläft eigentlich immer«, fügte er spontan hinzu. »Sie ist gerade erst wach geworden.« »Nein, ich bin schon lange wach«, sagte die Angeklagte tief beleidigt. »Vor Mittag sogar.« »Schlafmütze, Schlafmütze«, rief der Knirps und kicherte vor Vergnügen. Erneut wandte er sich Stefan zu. »Er hat auch nach Mama gesucht. Er hat gesagt, dass sie auf der Arbeit ist. Warum suchen alle nach Mama?«, fragte er und sah Stefan mit großen Augen an. »Weil sie weg ist, du Dummkopf«, warf seine Schwester ihm an den Kopf, ehe Stefan antworten konnte. Sie stürzte in ihr Zimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Deutlich hörten sie das Schluchzen durch die geschlossene Tür. Der Junge sah Stefan verblüfft an. »Mama ist gar nicht weg.« »Ist sie weg? Ja, ist sie weg?« »Tja«, sagte Stefan und ergriff die Hand des Kleinen, »wir wissen jedenfalls nicht, wo sie ist, mein Lieber.« »Sie ist auf der Arbeit«, sagte der Ausgeher. »Das hat sie doch gesagt.« Es zuckte um seinen Mundwinkel. »Ist sie nicht auf der Arbeit, Oma?« Er ging zu seiner Oma, die ihn umarmte. »Doch, doch, bestimmt ist sie auf der Arbeit, mein Liebling«, sagte sie. »Komm, wir wollen mit dieser sprechen.« Während sie aufstand, nickte sie Stefan und Katrin zum Abschied zu. »Wir wollen sie einladen, mit uns Waffeln zu essen.« »Puh«, sagte Katrin, als sie wieder an die Luft kamen. »Ich will nur hoffen, dass sie irgendwo versagt ist, die gute Frau.« »Ja«, stimmte Stefan ihr zu, »das muss man hoffen. Oder dass sie mit einem gebrochenen Bein in einer Berghütte steckt. Davon gehst du aber nicht aus, oder?« Sie setzten sich ins Auto. »Es ist noch viel zu früh, überhaupt von irgendwas auszugehen«, sagte er und startete den Motor. »Und dieser Mann, der heute Morgen gekommen ist, was glaubst du, wer das war?« Stefan schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass... Wie heißt er noch? Ihr Ex-Mann?« Katrin sah in der Mappe nach, bis sie den Namen fand. »Christine. Ach, genau. Ich hoffe nur, dass er etwas mehr darüber weiß.« Schweigend fuhren sie den ganzen Weg zur Borgatun, wo Christine arbeitete. Es war Stefan, der das Schweigen brach, genau in diesem Augenblick, als sie aus dem Auto ausstiegen. »Was ist eigentlich Tekken 4? Cool.
Ja, vielen Dank, Oliver Stern. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und fahren dann fort mit dem Gespräch mit dem Autor. Und dann können Sie auch Fragen noch stellen.